Warum steht er jetzt am Fußballplatz? Die Frage ist berechtigt und die Antwort ist ganz leicht, weil es in dieser Folge um Fußball geht und genauer gesagt um das Thema SchiedsrichterInnen. Meine Gästin in dieser Ausgabe ist Alessa Plass. Sie ist Schiedsrichterin, sie ist SchiedsrichterInnen-Assistentin und sie arbeitet im Hintergrund im SchiedsrichterInnenwesen für den Bayerischen Fußballverband. Mit ihr spreche ich über alles, was wichtig und spannend ist in diesem Zusammenhang. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass zum ersten Mal eine Schiedsrichterin und sogar noch ein bisschen mehr bei mir auf dem Kanal. Das werden wir alles gleich klären. Alessa Plass ist da. Also, du pfeifst, du bist Schiedsrichterin, du bist gleichzeitig Assistentin an der Seite und du arbeitest sogar noch im Hintergrund im Schiedsrichterwesen. Das ist schon mal der grobe Überbau. Stimmt, oder?
Stimmt alles.
Das ist schon mal sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe schon lange versucht, einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin zu kriegen. Ich war mal mit Patrick Ittrich in Kontakt. Der macht ja auch so einen Podcast. Aber das ist gar nicht so leicht tatsächlich, wenn du einen Bundesliga-Schiedsrichter haben willst. Das ist, da gibt es schon auch ein paar Regeln, an die die sich halten müssen. Also unterm Strich hat es nicht geklappt. Bei dir hat es geklappt. Das freut mich umso mehr. Und wir haben einen aktuellen Anlass gerade, das finde ich ganz witzig, ist dir sowas wie bei dem Freiburg-Bayern-Spiel mal passiert, außer vielleicht in der E-Jugend, wo die Kids noch nicht so gut sehen können, dass in einem Spiel, bei dem Menschen sind, die eine gewisse Bildung haben, einfach nicht so genau wissen, wie viele sind jetzt gerade auf dem Platz. Ist dir das mal passiert?
Nein, zum Glück nicht. Das ist ja wirklich ein Worst-Case-Szenario, das wir wirklich versuchen, mit verschiedensten Mitteln zu vermeiden, aber das zeigt eigentlich, was den Fußball auch ausmacht, es menschelt halt an allen Ecken und Enden. Und auch da passieren Fehler, ob jetzt bei Mannschaften oder auch bei uns Schiedsrichtern natürlich. Und das zeigt mal wieder das beste Beispiel. Niemand ist unfehlbar. Und in dem Fall, mein Gott, haben ein paar Sekunden 12 Spieler gespielt. Ja. Ich hoffe, dass das keine großen Konsequenzen hat für alle Beteiligten.
Ich ehrlich gesagt finde es eher auch amüsant, genau wie du sagst, das menschelt, das ist so in diesem ganzen Millionen-Business ist es mal so ein Ding, wo man sagt, Mensch, das ist ja doch noch irgendwie normal, das passiert auch in der Bezirksliga, wahrscheinlich jedes Wochenende und jetzt passiert es halt endlich auch mal bei den Profis, aber es gibt sicherlich wieder die ein oder anderen, die wollen da eine große Sache draus machen. Ich finde es eher wirklich so eine Randnotiz, die aber wirklich lustig ist. Wir kennen das alle von den SchiedsrichterInnen, dass sie vor den jeweiligen Halbzeiten mal durchzählen. Das kann man wirklich auch sehen, wenn man aufmerksam beobachtet, so, ne, dass die Kolleginnen das wirklich mal so, sind alle da. Aber bei Wechseln, wie ist denn da für euch eigentlich das regelmäßige Vorgehen? Verlässt man sich einfach drauf, dass so viel runtergehen wie raufgehen? Oder wie macht ihr das?
Das ist eine wirklich gute Frage und das hat sich erstaunlicherweise mit einer Regeländerung ein bisschen verkompliziert. Denn früher, da können sich eigentlich alle dran erinnern, da sind immer einfach ein Spieler genau in der Mittellinie rausgegangen, hat abgeklatscht und einer ist wieder rein. Da ist sowas natürlich eher selten passiert. Und durch eine Regeländerung, dass SpielerInnen den Platz an dem nächstmöglichen Punkt verlassen müssen, also auch mal an der anderen Eckfahne, muss man sich natürlich ein bisschen besser abstimmen. Und das machen wir normal über das Headset, dass durchgesagt wird, welche Nummer geht raus. Und dann schauen schon alle auf den Platz, wo steht die Spielerin oder der Spieler, dass man eben das auch beschleunigen kann und gucken kann, wo müssen die raus. Und genau da kann natürlich Fehler passieren. Und das ist ein stressiger Moment für den vierten Offiziellen oder die vierte Offizielle oder noch mehr, wenn das der Assistent übernimmt. Und da erleichtert eigentlich das Headset oft unsere Aufgabe, weil man das dann gut durchsagen kann. Aber naja, das Beispiel zeigt halt, auch da können Fehler passieren. Und auch eine Neuerung ist, dass die Auswechseltafeln jetzt aktuell von den Vereinsverantwortlichen bedient werden und nicht von uns SchiedsrichterInnen. Das ist so durch die Pandemie gekommen, dass man sagt, jeder Verein hat seine eigene Wechseltafel dabei. Und wenn da halt mal die falsche Nummer steht, dann passieren auch deswegen solche Fehler.
Mhm. Ja. Mir schießen 1000 Fragen durch den Kopf. Irgendwann klären wir mal, wie du zu dem ganzen Job Schiedsrichterei und so weiter gekommen bist. Aber mir fallen tatsächlich eher so ein paar Details ein. Zum Beispiel, was ist die größte Kulisse? vor der du aktiv warst, entweder als Spielleiterin, als Schiedsrichterin, leitende Schiedsrichterin oder auch in Assistenz, das sei mal egal. Was war deine größte Kulisse?
Das ist aktuell diese Saison sogar gewesen. Die Frauen des SC Freiburgs sind jetzt umgezogen ins alte Herrenstadion, ins altehrwürdige Dreisamstadion. Und dort haben sie als allererstes Spiel ein Pokal-Viertelfinale, DFB-Pokal gehabt. Und das war eine Kulisse, weil einfach auch viele Fans der Männer gekommen sind. Das waren so 3600 Zuschauer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das Spiel mit der größten Kulisse war, aber auf jeden Fall mit der lautesten Kulisse. Und da standen wir auch direkt im Fokus, weil ich stand vor dieser Wand an Fans. Und wir hatten gleich in der 8. Minute schon eine ganz krasse Entscheidung mit Strafstoß gegen die Heimmannschaft, mit einem Handspiel. Und da schießt der Puls schon mal hoch, wenn gerade die Kulisse einen dann natürlich auch beschimpft. Das ist ja ganz selbstverständlich, wenn man so eine schwerwiegende Entscheidung am Anfang drin hat. Aber ja, da ist der Puls definitiv ein bisschen höher als, ich sage jetzt mal, bei einem manchmal normalen Spiel, wo halt einfach 500.000 oder 1.500 sind.
Ob drei Zuschauende oder 3.000 oder 30.000, gibt es für dich oder gab es so einen Moment, oh, was habe ich jetzt gepfiffen? Ja, also hattest du sowas mal, dass man so, wenn die dann pfeifen, ne, und sich irgendwas regt, so, was habe ich jetzt gemacht? So ein Selbstreflex, gab es das schon mal?
Ja, bestimmt. Also permanent. Also man hinterfragt ja oft Entscheidungen. Also sei es jetzt, weil die von Zuschauern kommentiert werden und oder von den Spielerinnen direkt, die Spielerreaktionen, die man beobachten kann. Zweite, das lassen wir ja auch so ein bisschen einfließen. Das ist ja auch ein ganz gutes Feedback manchmal für uns, wo man auch ein paar Sachen auch ablesen kann. Aber von Zuschauern, also einfacher ist es eigentlich, wenn mehr Zuschauer da sind, weil dann hört man die Einzelnen gar nicht mehr so. Wenn an einem kleineren Sportplatz einer reinschreit, permanent und einen auch beschimpft, das hört man ganz genau. Also gerade als Assistentin, wenn die hinter einem stehen, das kann schon mal auch mal unter die Gürtellinie gehen, klar, aber das stresst dann auch manchmal. Aber gerade bei einer größeren Kulisse, da verschwinden eigentlich die Rufe so in der Masse und dann geht das eigentlich. Mhm. Aber ja, man reflektiert sich permanent selber und wenn da wirklich auch mal getobt wird auf den Rängen, pflegt man sich natürlich schon, war die Entscheidung jetzt gerade so richtig, aber dafür sind wir Schiedsrichterinnen ja da, die Regeln manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser zu kennen als Zuschauer, manchmal auch als die Spieler, aber ja, dafür sind wir ja auch irgendwie da und das macht ja, das gehört ja auch genauso zum Fußball dazu, also und das macht jetzt nicht Spaß, beschimpft zu werden, aber es ist gerade von der Kulisse, es gibt schon was, das ist ja auch für die Spieler und Spielerinnen toll.
Wie gehst du damit um, wenn es dann eben unfair wird? Also wenn es jetzt nicht ein Pfiff ist, ja, das ist ja okay, sondern wenn es dann auch wirklich beleidigend wird, wenn es gegen die eigene Person geht. Ich gebe zu, ein Teil meiner Arbeit ist ja auch, kommentiert zu werden im Zweifelsfall. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich versuche mich dem nicht auszusetzen, weil ich weiß, so richtig gut kann ich damit nicht umgehen. Gerade wenn es dann eben, ja, so ein Stück weit auch persönlich wird. Ja, wie gehst du mit sowas um?
Ich meine, es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene das stattfindet. Natürlich, das ist auch Teil unseres Jobs, dass man eine gewisse mentale Stärke damit reinbringt und sich eben nicht beeinflussen lässt von so einzelnen Kommentaren, sondern da standhaft bleibt. Das muss man auch bei einer schwerwiegenden Entscheidung bleiben. Da muss man auch standhaft bleiben und sagen, das habe ich so gesehen, das habe ich so entschieden. Was wir tatsächlich vermeiden, ist zum Beispiel im Nachgang auf Social Media zu schauen. Also gerade die einzelnen Kommentare dort, ich glaube, da sind viele unterwegs, die da einfach nur haten wollen. Und sowas sollte man einfach vermeiden. Also manchmal natürlich interessiert es einen schon irgendwie oder man sieht einen Post über ein Ergebnis und klickt mal auf die Kommentare. Aber ehrlich gesagt, das habe ich mittlerweile fast sein lassen, weil das bringt nicht viel und diskutieren würde ich da auch nie auf der Ebene. Was ich ganz interessant finde, ist oft die Gespräche nach dem Spiel, zum Beispiel mit den SpielerInnen oder den Vereinsverantwortlichen, wenn die Emotionen so ein bisschen runter sind und da nochmal das Diskutieren anfangen. Und klar, die schießen auch mal übers Ziel hinaus während den 90 Minuten. Da ist jeder emotional angespannt, auch wir. Und da ist das Gespräch manchmal nicht so möglich. Aber gerade diese Kontakte, das finde ich einfach großartig, nach den 90 Minuten, so die dritte Halbzeit, da ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das sind auch die da sind die Gemüter einfach ein bisschen weiter runter und da kann man auch konstruktiv wieder miteinander reden.
Ich habe so eine Behauptung, ich weiß nicht, ob sie sich, vielleicht weißt du es, ob sie sich belegen lässt. Ich behaupte oft im Gespräch mit anderen Sportfans, dass SchiedsrichterInnen, mal unabhängig in welcher Sportart, du bist jetzt im Fußball aktiv, weniger Fehler machen als jeder Spieler auf dem Platz. Ne? Man sagt so oft, ah, Schiedsrichter, Schiedsrichterin schlecht, ja. Aber in der Regel sind es eigentlich die Spieler oder SpielerInnen, die schlechter sind, weil sie viel häufiger Fehlpässe machen oder neben das Tor schießen, whatever, welche Fehler man machen kann. Ich glaube, ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin macht pro Spiel nicht mehr als zwei, vielleicht drei Fehler. Oft sind sie fehlerlos. Ja? Gibt es tatsächlich sowas wie einen Vergleich? Also man weiß, ne, gerade in höheren Ligen, ihr werdet beobachtet, es gibt Bewertungsbögen und so weiter und so fort. Aber gibt es tatsächlich sowas wie einen Vergleich auch zu den Spielern, Spielerinnen, dass man sagen kann, ihr macht weniger Fehler als die, die spielen?
Also von dem Vergleich habe ich noch nie gelesen. Das ist mir nicht bekannt. Klar, denken wir uns auch mal, ja, wenn die Spielerin oder der Spieler das dritte Mal vom leeren Tor vorbeischießt, da ist das ja nicht so schlimm, als wenn wir eine falsche Entscheidung haben. Aber natürlich muss man auch entscheiden. Also eins würde ich nicht unterschreiben, dass wir in manchen Spielen fehlerlos vom Platz gehen. Also es passiert immer ein Fehler oder es ist immer eine Entscheidung im Graubereich, die man vielleicht so oder so entscheiden könnte. Das ist auch gar nicht unser Anspruch, fehlerlos rauszugehen, aber vor allem die Big Points, die müssen sitzen und das sind Strafraumszenen, wie ist das Tor erzielt worden, war das regelkonform. Das sind die wichtigen Entscheidungen, auf die wir uns fokussieren und ob jetzt mal ein Einwurf nach einem Pressschlag in die eine oder in die andere Richtung geht, es kann schon mal sein, dass man da in die falsche Richtung zeigt oder entscheidet, aber das ist meistens nicht spielentscheidend. Und wir versuchen halt gerade diese spielentscheidenden Fehler irgendwie zu vermeiden. Trotzdem, also uns tut es ja auch leid, wenn eine Stürmerin am Tor vorbeischießt. Das tut auch weh. Aber das würden wir nie sagen, weil wir schauen auf das, was wir entscheiden können, dass das passt und kommentieren das auch nicht. Wobei man auch mal an der Spielerin vorbeigeht und sagt, hey, klasse Schuss oder boah, richtig tolles Tor. Da freuen wir uns ja. Wir leben den Fußball ja auch mit, auch wenn wir ein bisschen anderes Business haben.
Ich beobachte andere Teamsportarten sehr stark, auch Handball, Eishockey, Basketball und eben auch den Fußball. Mein Eindruck ist, dass das Regelwerk in den genannten anderen Sportarten präziser ist als im Fußball. Das heißt, der Fußball lässt, so, wenn man es gut meint, sagt er lässt dieses Fingerspitzengefühl, das ist oft so ein gebrauchtes Wort. Aber wenn man schlecht meint, könnte man auch sagen, das Regelwerk lässt manchmal SchiedsrichterInnen auch so ein bisschen im Regen stehen, weil es eine gewisse Auslegungsbreite gibt. Würdest du das so, würdest du meine Feststellung bestätigen?
Also einerseits kenne ich das Regelwerk von anderen Sportarten nicht so wirklich gut. Also bei manchen, mich interessiert es als Schiedsrichterin dann natürlich auch gerne, wenn ich andere Sportarten, andere Spiele anschaue, informiere ich mich dann auch oder setze mich dann auch gerne mal beim Zuschauen neben andere Schiedsrichter und lasse mir das so ein bisschen erklären. Und ja, aber ja, ich habe den Eindruck, das Fußballregelwerk ist auch bewusst an einigen Stellen offen gelassen. Das bietet einen Handlungsspielraum, den nutzen wir auch gerne. Es gibt auch einfach viele Grauzonenentscheidungen. Zum Beispiel das beste Beispiel finde ich für eine krasse Debatte ist das Handspiel, wo man immer mal wieder in gewisse Richtungen tendiert. Und das ist natürlich das größte Thema, ich glaube, der letzten Jahre auch mit der Einführung in der Bundesliga mit dem Videoschiedsrichter und dann potenziellen Handspielen da im die im Strafraum so erkannt werden. Und da haben wir jetzt das große Thema wieder die Absicht seit dieser Saison mit drin. Und wir können aber halt auch manchmal in die Köpfe der Spielerinnen und Spieler nicht reinschauen, was ist jetzt die Absicht. Wir müssen uns dann halt immer so an Indikatoren festhalten. Wäre der Ball zum Beispiel eher rausgespielt worden aus dem Strafraum oder schießt sich ein Spieler selber an? Das kann passieren und dann interpretieren wir das als keine Absicht. Aber so richtig reinschauen können wir nicht. Und auch da wiederum, das macht es uns auf dem Platz nicht immer einfach. Aber das bietet halt dann den Gesprächsstoff, den man sagt, den braucht man auch auf Stammtischen.
Ist ja auch irgendwo, genau, wie du sagst, ist ja auch irgendwo nett, noch so ein bisschen Diskussionsraum zu haben. Deswegen ist der Fußball ja auch so beliebt in den letzten Jahrzehnten gewesen, schon immer. Und ist es immer noch, du hast den VAR angesprochen, das ist eine eigene Sendung. Ich aber sage, das wird kurz erwähnt, ich bin ganz klar pro VAR, weil ich finde tatsächlich, dass es das gerechter macht. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass das schneller geht. Das geht in anderen Sportarten irgendwie ein bisschen schneller, die Entscheidungsfindung. Aber ich meine, letztendlich stehen wir ja da trotzdem erst am Anfang, auch wenn es da schon 2, 3 Jahre jetzt das gibt. Das ist ja noch entwicklungsfähig. Aber wie gesagt, das ist sicher eine eigene Sendung. Jetzt sprechen wir mal drüber. Wir haben ja schon gesagt, du bist Spielleiterin, du bist aber auch Assistentin. In welchen Ligen machst du was? Herren, Damen, wo bist du wie unterwegs?
Ja, also wie du schon auch erwähnt hast, wir sind ja auch so gewissen Ligen immer zugeordnet, qualifiziert. Und das ist auch immer gleich ein Punkt, den nehme ich gleich mal mit rein. Das wissen immer viele nicht. Wir sind genauso in dem Auf- und Abstiegsrennen wie die Mannschaften. Also das heißt, wir werden bewertet, wir werden benotet und am Ende von der Saison gibt es da eine Tabelle und entweder man steht oben im Mittelfeld, bleibt drin oder kann auch absteigen. Ich persönlich, ich war lang als Spielleiterin viel tätig und war in diesem Auf- und Abstiegsrennen mit dabei, ganz live. Und habe mich dann aber vor 5 Jahren jetzt entschieden, mich wirklich zu spezialisieren auf die Assistentinnen-Tätigkeit. Also früher hat man Linienrichterin dazu gesagt, jetzt Assistentinnen-Tätigkeit. Und da bin ich unterwegs in der Frauen-Bundesliga. Da war ich schon, bevor ich selbst auch zweite Bundesliga für 7 Jahre gepfiffen habe, war ich schon als Assistentin dort unterwegs, in der Zeit auch. Man macht oft beides. Und insgesamt jetzt seit 2009, also schon einige Jährchen. Und ja, was jetzt so ein bisschen neu dazugekommen ist für mich persönlich, ist noch in der Herren-Regionalliga hier in Bayern unterwegs zu sein, als Assistentin. Und ansonsten pfeife ich selbst noch in der Bezirksliga bei den Herren und in gewissen Frauenspielklassen. Also das heißt Frauen-Regionalliga und B-Junioren in Bundesliga, die stehen so auf meiner Liste. Aber ganz klar, der Fokus ist bei mir mittlerweile auf die Assistentinnen-Tätigkeit gelegt.
Du hast den Vergleich, also da hat sicher jedes sein eigenes Ding. Was findest du irgendwie, lässt sich das so sagen, komplizierter? Ich stelle mir jetzt erstmal vor, als Assistent, Assistentin an der Seite ist erstmal weniger zu tun. Das stimmt aber vielleicht so gar nicht, weil man andere Aufgaben hat, auch in der Beobachtung der beiden Bänke und so weiter und so fort. Also gibt es da was, was komplizierter ist und was leichter ist oder ist das gleich schwer? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es für dich persönlich?
Also was schwieriger ist, das ist echt schwer zu beurteilen, weil wir haben mittlerweile eigentlich fast gleich viele Aufgaben. Es unterscheidet sich halt so ein bisschen, was man auch lieber macht. Ich vermisse es auch an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel einfach mal eine Entscheidung auch mit einer Spielerin mal kurz zu diskutieren oder mal was zu erklären und auch präventiv einzugreifen. Das kann man als Assistentin nicht. Da kann man vielleicht mal mit dem Bankpersonal oder mit einer Spielerin, die mal kurz ums Eck kommt oder einen Einwurf neben meinem ausführt, mal kurz sprechen, aber das fällt ein bisschen raus. Die Aufgaben sind natürlich unterschiedlich. Bei uns liegt klar der Fokus auf Abseits. Das ist erstmal primär das Wichtigste. Und dann haben wir aber, ich denke, einen ganz großen Schritt mit der Einführung des Headsets gehabt. Seitdem sind die Aufgaben wesentlich komplexer geworden. Also früher konnte man als Assistent, wenn man jetzt mal, sag mal, der Eckball auf der anderen Seite war, stand man an der Mittellinie und konnte auch mal gucken, ja, was ist denn so außenrum? Und hat natürlich dann auch ein bisschen mit reingeschaut, aber hatte ja auch wenig Möglichkeiten zu kommunizieren, wenn da jetzt was im anderen Strafraum passiert ist. Mittlerweile haben wir total viele Aufgabenbereiche. Wir schauen natürlich auch genauso aufs Foulspiel, sprechen uns bei Situationen. Ich nehme jetzt einfach mal den Eckball auf der ganz anderen Seite. Wird vorher festgelegt, wo schaut wer hin, wer ist auf welchem Spielerpärchen drauf und dann hat man immer gleich den Fokus drauf. Das heißt aber auch, dass man in den 90 Minuten kaum Erholung mehr hat. Also das heißt, ich finde es mental anstrengender mittlerweile, egal welchen Job, weil auch die Schiedsrichterinnen uns wieder mehr unterstützen müssen mit dem Headset, auch beim Abseits. Von wem kommt der Ball? Ist der Ball noch verlängert worden? Alles sowas wird kommentiert. Man ist permanent im Austausch und das muss richtig gut abgestimmt sein, dass das funktioniert. Und das erfordert ja viel Übung, aber eben auch dass man in diesem Team dann gut abgestimmt ist.
Ich habe, wie
jetzt wahrscheinlich habe ich deine Frage, glaube ich, gar nicht abschließend beantwortet. Aber,
doch, das war schon ziemlich, das war schon ziemlich gut, weil du ja, also so habe ich jetzt dich verstanden. Man kann nicht sagen, das eine ist komplizierter als das andere, sondern das hat sozusagen alles seine Herausforderungen und letztendlich macht es das dann irgendwie in irgendeiner Form gleich schwer. So habe ich dich verstanden, dass man es gar nicht wirklich klassifizieren kann. Ja. Dann habe ich es richtig verstanden. Die meisten Interessierten haben wahrscheinlich den, die Dokumentation gesehen mit Dennis Aytekin, weil du das sagst, mit der Kommunikation. Also mich zum Beispiel hat erstaunt eben, und du bestätigst das, dass das nicht so eine, so eine kurze Kommunikation ist, wie war das und bumm, sondern es wird, du hast es gesagt, bestätigt, es wird mehr oder weniger permanent geredet. Es wird quasi das ganze Spiel hindurch fast in irgendeiner Form ein Austausch vorgenommen. Und das finde ich schon spannend, weil am Ende, man muss ja, ist ja auch ständig in Bewegung. Also das ist ja auch für die Kondition nicht so leicht. Wenn du die ganze Zeit reden musst und laufen musst und rennen musst, SchiedsrichterInnen sind ja auch einer doch relativ starken körperlichen Belastung ausgesetzt, vor allem dann in der Spielleitung. Da musst du ja doch weite Wege zurücklegen. Ich glaube, die sind nicht kürzer, vielleicht sogar länger als die Spieler. Ich weiß es nicht.
Also ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer die Spielerinnen zum Beispiel jetzt in der Bundesliga hinlegen, aber letzte Woche war ich mit der laufstärksten Schiedsrichterin, war ich vierte Offizielle bei Katrin Rafalski. Ja. Und ich meine, die hat fast 10 Kilometer hingelegt in dem Spiel. Also das ist natürlich schon eine enorme körperliche Belastung. Ja. Aber gerade da ist es halt wichtig, dass die Spielleiterinnen topfit sind. Ja, Assistentinnen, das ist der einzig wirkliche Unterschied. Wir laufen ein bisschen weniger. Ja. Wir laufen dafür, wenn wir laufen, meistens relativ schnell, wenn der Angriff läuft. Wir joggen jetzt weniger rum, wir stehen oder sprinten. Das ist noch so ein bisschen Unterschied.
Jetzt müssen wir noch den Punkt klären. Wir haben gesagt, du arbeitest sozusagen auch im Hintergrund im Schiedsrichterwesen. Was machst du da?
Ja, das war so ein bisschen ein Zufall. Ich war geprägt von der Verletzung und bin ein bisschen länger ausgefallen. Mhm. Und es geht, glaube ich, jedem Fußballer so, wenn man eine Verletzung hat, dann wird einem schnell langweilig am Wochenende. Und da konnte ich erstmal so ein bisschen die Tätigkeit auch bei mir im Bezirk als Beobachterin irgendwie anfangen. Mhm. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich so ein bisschen was ich erfahren habe die letzten Jahre an Förderung, auch wieder ein bisschen was zurückgeben möchte und das auch interessant finde, wie man mit jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern noch arbeiten kann und die weiterentwickeln kann. Ja. Und bin dann, wie gesagt, schon ein bisschen durch Zufall, aber natürlich bin ich auch gefragt worden, in den Verbandslehrstab in Bayern gekommen. Mhm. War dann 2 Jahre für Schwaben tätig, so ein bisschen also praktisch die Auslegungen und aktuellen Regelentwicklungen dann in den Bezirk untertragen. Und genau vor einem Jahr bin ich dann in den Verbandsschiedsrichterausschuss gekommen und bin da jetzt tätig, insbesondere für die Schiedsrichterinnen, also für die Entwicklung, wo man sich anschaut, wie kann man junge Talente weiterentwickeln und vielleicht auch irgendwann mal in die Bundesliga bringen. Mhm. Den Weg müssen sie selber gehen, aber es gibt Faktoren, wo man es ihnen leichter machen kann und wo man natürlich gucken kann, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wie kann man mit ihnen dran arbeiten. Auf Lehrgängen mit verschiedenen Digitalformaten haben wir jetzt die letzten 2 Jahre gearbeitet, natürlich. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, weil da sind viele junge, ambitionierte Schiedsrichterinnen dabei, wo ich halt hoffe, dass ich ein bisschen was noch mit auf den Weg geben kann. Mhm. Ja.
Wie bist du denn selbst dazu gekommen? Wann hast du angefangen? Ich meine, viel macht man irgendwie, keine Ahnung, so Jugendspiele werden irgendwie mal so gegenseitig gepfiffen. Ja, wer kann das machen und so? Bist du so reingestolpert oder hattest du das irgendwie sogar im Kopf als Ziel irgendwie, ich möchte Schiedsrichterin werden?
Nee, das hatte ich überhaupt nicht im Kopf oder als Ziel so. Ich habe wie die meisten von uns selber gekickt, habe in so einer kleinen Mädchenmannschaft auf Kleinfeld angefangen, wollte dann gleich mal ein bisschen weiterkommen und bin zu einem größeren Verein hier zu Schwaben Augsburg gewechselt, aufs Großfeld und habe aber parallel die Schiedsrichterausbildung dann gemacht. Eigentlich ohne jetzt Hintergrund. Manche fangen an, weil sie sich über eine Fehlentscheidung geärgert haben oder Sonstiges, das war bei mir jetzt eigentlich gar nicht so. Mein Vater war Schiedsrichter und das ist auch so ein gern so ein Werdegang irgendwie von vielen Schiedsrichtern, dass das halt auch ein bisschen in der Familie ist. Mein Vater hat seit seines Lebens halt so bis zur A-Klasse gepfiffen und ist auch ein total fußballbegeisterter Mensch, hat mich natürlich auch selber zum Spielen gebracht. Und der hat mich dann auch bei meinen ersten Spielen begleitet und ja, schaut jetzt ab und zu mal im Fernsehen zu und sagt mir auch immer recht deutlich, was er für falsch hält und ist auch der Meinung, dass er das, glaube ich, immer noch besser machen täte. Aber das ist auch ganz lustig, das Feedback von ihm zu bekommen manchmal. Ja, und so bin ich dann dabei geblieben. Ja.
Ich habe vor ungefähr einem Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich mit einer jungen Schiedsrichterin gesprochen, hier aus dem Landkreis Wunsiedel. Und die hat gesagt, sie ist auch reingestolpert sozusagen, aber sie sagt, also das Angebot auch und dann da reinzukommen, das ist gerade für Frauen, so habe ich es zumindest verstanden, recht niederschwellig. Er sagt, du machst so ein, zwei Kurse quasi, Schiedsrichterinnenkurse, und schon kannst du erste Spiele leiten. Das geht sehr, sehr schnell. Also das ist jetzt nicht so, dass man da wochenlange Lehrgänge machen muss, ne? So habe ich die Kollegin verstanden, dass man da mit relativ kleinen Schritten erstmal schon in die ersten Spiele reinkommt.
Absolut, da hast du recht, Dirk. Das kommt so ein bisschen auf die Gruppe drauf an, wie die es auch auslegt. Manchmal sind das Wochenendkurse. Es gibt eine gewisse Anzahl an Lerneinheiten, die man halt absolvieren muss. Wir haben aber zum Beispiel jetzt auch die letzten 2 Jahre in Bayern ein tolles Online-Format entwickelt, wo man über 4 Wochen sich in dem E-Learning-Tool dann alle Regeln aneignet. Aber dann natürlich auch mit Webinaren begleitet, wo wir nochmal Tipps, Tricks und Auslegungssachen gegeben haben, weil du hast es ja schon angesprochen vorhin, das Regelwerk ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwammig und wenn man das nur liest, weiß man vielleicht gar nicht, wie ist das so genau gemeint. Da haben wir Hilfestellung gegeben und da haben wir richtig viele Schiedsrichter dann ausgebildet, also über 1.000 jetzt insgesamt online. Und die werden dann in die Gruppen geschickt, machen da einen Praxistag, machen noch so eine Laufprüfung. Und werden da auch noch mal in der Theorie nachgeschult. Und dann können die natürlich auf den Platz gehen. Und das ist großartig, weil am meisten lernt man über das Schiedsrichtern und über die Regeln eigentlich aber gar nicht in dem Kurs, sondern in den ersten Spielen. Wenn man merkt, boah, Theorie und Praxis, das ist manchmal ganz schön weit auseinander und so einfach ist das gar nicht. Ob das jetzt ein Jugendspiel ist, wo dann die Eltern nebendran stehen oder ein Herrenspiel. Das ist natürlich so, der Einstieg ist dann immer ein bisschen härter, aber gerade da wird man halt auch betreut, bekommt in den ersten Spielen immer einen Paten an die Seite gestellt, der einem hilft. Wie geht denn das mit dem elektronischen Spielberichtsbogen? Was muss ich denn überhaupt alles so aufschreiben? Passen die Entscheidungen? Wo soll ich denn hinlaufen? Das sind ja alles so Fragen. Das machen wir jetzt halt automatisch alles, aber das muss man am Anfang halt natürlich noch lernen.
Und also es wäre wichtig, dass sich irgendwie viele anmelden, jetzt egal ob männlich oder weiblich, weil ich glaube, dass einfach SchiedsrichterInnen Mangelware sind. Ich vermute es, ja. Alles ist Mangelware, junge SpielerInnen sind Mangelware, Trainer sind Mangelware, TrainerInnen und sicher auch SchiedsrichterInnen. Was vielleicht für manche so ein Ding ist, wir haben das vorhin mal schon kurz angeschnitten, keiner möchte sich ja gern anmeckern lassen, ja. Irgendwie, du Blinder, du Blinde, weiß was ich was. Und was vor einiger Zeit häufig zu lesen war, und das wäre jetzt eine Frage an dich, ist das hoffentlich wieder besser geworden oder wird einfach nicht mehr so häufig darüber berichtet, sind, dass wirklich Aggression gegen SchiedsrichterInnen da war, also wo die körperlich bedroht wurden, teilweise auch geschlagen wurden oder Gegenstände kaputt gemacht wurden, wie Autos, Garagentore, weiß ich nicht, also wo wirklich Gewalt am Start war. Hast du in Klammern hoffentlich keine Erfahrungen damit oder hast du welche?
Ich persönlich, ich habe zum Glück keine Erfahrung damit gemacht. Wie die Entwicklung ist, meistens, mittlerweile bekommt man ja auch über Social Media mehr mit, was so auf den Plätzen läuft. Früher hätte ich vielleicht das gar nicht mitbekommen, wenn in Bayreuth ein Schiedsrichter Watschen bekommen hätte. Mittlerweile lese ich das natürlich dann sofort. Deswegen, ich tue mir da ein bisschen schwer, das so quantitativ einzuordnen. Aber was man bei jedem Fall, und das ist halt immer einer zu viel, auch beachten muss, der hat eine gewisse Außenwirkung. Einerseits, dass vielleicht andere auf die Idee kommen, das könnte ich auch machen, aber andererseits, dass mit jedem Vorfall, wo Gewalt auf dem Fußballplatz stattfindet, wir wirklich mehr Probleme haben, Nachwuchs zu gewinnen.
Richtig.
Und das ist oft die Sorge von Eltern, ja, ist denn mein Kind dann überhaupt sicher auf dem Fußballplatz, wenn es Schiedsrichterin oder Schiedsrichter wird? Und mit diesen mit diesen Ideen der Eltern müssen wir natürlich leben und müssen auch natürlich rechtfertigen, wie stellen wir denn sicher, dass ihr Kind in den ersten Spielen gut betreut ist und dass das hoffentlich nicht passiert. Aber ganz ausschließen kann man es nicht. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass mir das noch nicht passiert ist. Klar, ist schon mal irgendwas aufs Spielfeld geflogen oder ist man schon mal echt richtig beschimpft worden. Das tut einem auch nicht gut. Da kämpft man meistens ja auch selber damit, muss damit umgehen lernen. Ja, und was viele, ich glaube, Zuschauer und auch Spieler manchmal unterschätzen ist, wenn wir eine Fehlentscheidung haben, eine krasse Fehlentscheidung, dann ist das erstens sehr relevant für unser Benotungssystem. Das heißt, es hat schon mal Konsequenzen, auch für unsere zukünftigen Spielleitungen kann das haben. Aber auch, dass wir damit kämpfen, also auch mental die nächsten Tage. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir vom Platz gehen und wir hatten eine schwierige Entscheidung und sagt dann, dafür trainieren wir die ganze Woche, dass wir von dir jetzt verpfiffen werden. Wir trainieren auch die ganze Woche. Wir haben auch Spielvorbereitung, wir haben Spielanalysen mit Video. Wir müssen selbst körperlich trainieren, hast du gesagt, sind die Voraussetzungen hoch, dass wir den Job überhaupt machen können. Wir leben den Fußball auch 7 Tage die Woche und wir erkennen schon auch an, dass wir Fehler machen. Und mit diesen zu leben, ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal beschäftigt einen das schon mehrere Tage und ganz schwerwiegende natürlich auch noch länger. Ja. Und das ist nicht ganz einfach. Also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich so 2, 3 Spiele wirklich einfach einen Bock nach dem anderen drin hatte. Vielleicht gar nicht so Böcke, die man nach außen gemerkt hat, aber einfach, wo ich unzufrieden mit mir selbst war. Und da muss man schauen, wie man aus dem Tief wieder rauskommt. Das ist ein bisschen wie ein Mittelstürmer, der halt einfach seit ein paar Spielen nicht mehr trifft. Der braucht dann auch einfach mal so ein Spiel, wo er wieder knipsen kann. Und so brauchen wir dann halt auch wieder ein Spiel, wo wir sagen, hey, da bin ich jetzt wieder zufrieden, jetzt bin ich wieder in der Spur, jetzt kann ich mich wieder weiterentwickeln. Und versuche den Blick nicht mehr nach in die Vergangenheit zu werfen, wo mir Fehler unterworfen oder vorgefallen sind einfach. Ja.
Und Fehler macht ja keiner absichtlich, von daher, also einfach gegenseitiger Respekt. Na, du machst dich ja auch nicht über einen Spieler oder eine Spielerin lustig, wenn der irgendwie in den Rasen reinhaut und den Ball nicht trifft. Also finde ich, gehört eigentlich umgekehrt das genauso, dass sich auch ein Spieler nicht beschwert, zu laut, stark. Außerdem habe ich festgestellt, ich habe selber gespielt, wenn man freundlich zu den Schiedsrichtern und SchiedsrichterInnen ist, dann hat man eine bessere Chance, dass man eine gelbe Karte nicht kriegt, wenn es mal knifflig ist. Aber das war so mein kleiner Trick. Wir haben vorhin über niederschwellig gesprochen, wo es dann schon höherschwellig wird, eben, na, wenn man sich qualifizieren muss auch in der Schiedsrichterei für die höheren Ligen, dann wird natürlich die Niederschwelligkeit zur Höherschwelligkeit, weil dann ist das ist knallhartes Leistungsprinzip. Du hast ja schon gesagt, es wird bewertet, es werden die Bögen ausgefüllt. Sicher gibt es dann auch ne, so Bewertungsgespräche und so weiter. Also da geht es nach Leistung, ganz einfach.
Ja, absolut. Und das ist eigentlich auch der Vorteil für uns Frauen. Wir werden da von Anfang an total gleich behandelt. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Da wird bewertet, was mache ich in den 90 Minuten? Und danach, hast du ja schon gesagt, wird ein Bogen ausgefüllt, haben wir ein Coaching-Gespräch, manchmal noch eine Videoanalyse danach. Wir schauen uns aber auch unabhängig von der Bewertung selbst natürlich die Spiele nochmal an, schauen, haben die Entscheidungen wirklich alle gepasst. Da kommt uns natürlich entgegen, dass jetzt mittlerweile alles gefilmt wird, sei es jetzt in der Frauen-Bundesliga durch Magenta, wird das übertragen und ist die Videoqualität wirklich sehr, sehr hoch. Da kann man natürlich auch viele Szenen genauer auflösen. Oder ja fast komplett verbreitet im Bayerischen Fußballverband, ja bis inklusive der Bezirksliga ja mittlerweile, wo Kameras hängen und man sich dann auch selber danach anschauen kann. Also in meinen früheren Jahren hatte man ja kein Video, hat ja nie gesehen, wie man selber das so agiert. Und da war das was Besonderes, wenn man jemanden gefragt hat, kannst du mich mal auf Video aufnehmen?
Ja.
Und das hat ich habe das am Anfang das erste Spiel, wo ich ein Video von mir gesehen habe, um Gottes Willen, was mache ich denn da? Wie schaut denn das überhaupt aus? Weil das sieht man ja so jetzt normal nicht. Und da ändert man dann auch ein paar Sachen, dass das einfach ein bisschen fluffiger ausschaut, dass man einfach ein bisschen konsequenter drinsteht und auch man merkt, es ist einfach ein Unterschied, ob ich bei einer Entscheidung dran stehe und das so ein bisschen unsicher vielleicht anzeige, oder ob ich sage, ich bin total selbst von mir jetzt überzeugt und von dieser Entscheidung und das zeige ich jetzt auch. Und das wiederum hält ja auch Spieler manchmal von Kritik ab, wenn sie merken, nö, die ist jetzt sicher drin und steht zu ihrer Entscheidung. Ja. dann kommt auch weniger Kritik. Wenn ich merke, da kann ich schon vielleicht ein bisschen dran rumkritteln und noch ein bisschen mehr reinreden, dann natürlich wird da jemand unsicher.
Das ist, wie im
das ist
Leben,
ja manchmal, ne? Auch das Ziel von Spielern.
Das ist wie im richtigen Leben auch, ne? Wenn man so Unsicherheit merkt, dann stichelt man nach. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Du hast angesprochen, oder wir haben schon angesprochen, Männer und Frauen im SchiedsrichterInnenbereich. Nachdem jetzt Bibiana Steinhaus raus ist, ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre, das war ja nicht gestern, ist schon länger raus, so richtig drückt da von unten niemand nach. Also ich sehe jetzt eben keine prominente Schiedsrichterin, die wieder hochkam. Woran liegt das in deinen Augen? Gibt es das nicht in der Breite, leider, in Klammern, oder sind die vielleicht noch zu jung? Woran liegt das? Du hast ja den Blick rein.
Das ist tatsächlich eine total komplexe Frage. Mhm. Ich kann auf jeden Fall mal kurz einen Blick auf die direkten Beteiligten jetzt im Profisport richten. Mhm. Und das sind ganz prominent. In der ersten Liga ist da niemand vertreten. Mhm. Wen wir aber haben, wir haben 3 sehr, sehr hochklassige Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterassistentinnen, mhm, nämlich die Rim Hussein, die selber dritte Liga pfeift, bei den Frauen zu den absoluten Top-Schiedsrichterinnen weltweit gehören und auch bei Welt- und Europameisterschaften im Einsatz ist. Und natürlich 2 Assistentinnen mit der Katrin Rafalski und der Christina Biel. Aber die sind eine Seltenheit im deutschen Profifußball. Die haben auch ein Spiel diese Saison mal zu dritt in der dritten Liga absolviert. Das war dann auch so ein Novum. Aber auch die sind schon lange im Business dabei und es kommen nicht so viele nach. Aber es gibt jetzt Bestrebungen. Mhm. Auch junge Schiedsrichterinnen, die auf der FIFA-Liste stehen, die bisher halt vor allem in den Regionalligen im Einsatz sind, auch näher an den Profibereich bei den Herren ranzuführen. Also, dass die auch mit dem VAR in Verbindung kommen und da Schulungen erhalten, weil das ist international absolut notwendig. Viele internationale Frauenspiele sind mit Videoassistent und da müssen die natürlich auch geschult werden, auch national. Und ja, das ist ein Programm. Ich hoffe, dass da die ein oder andere junge Schiedsrichterin den Sprung in den Profibereich schafft, aber ja, da ist die Luft richtig dünn und das ist echt schwer, in den Kreis auch für Jungs reinzukommen. Also da stecken ja richtige Karrieren dahinter. Die arbeiten da jahrelang dran, in diesen Profibereich reinzukommen. Und dann bist du plötzlich konfrontiert in der dritten Liga und da ist unglaublich viel Geld im Spiel. Da sind Kameras an jeder Ecke und da wird man nochmal ganz anders bewertet oder da ist der Fokus nochmal anders auf einem als jetzt vielleicht in der Regionalliga. Mhm. Ja, da ist die Luft dünn. Da müssen die Mädels auch erstmal hinkommen. Aber ich glaube schon, dass da in Deutschland eine ganz gute Basis da ist, dass jüngere Schiedsrichterinnen diesen Weg auch wieder schaffen. Aber wir haben Nachwuchsprobleme, insbesondere auch im Schiedsrichterinnenbereich, gerade was so die unteren Verbandsligen anbelangt, also Landesliga, Bayernliga. Mhm. Da wäre es mir sehr dran gelegen, dass da einfach wieder mehr Schiedsrichterinnen im Einsatz sind. Da waren schon mal mehr. Da haben wir einige verloren in den letzten Jahren. Da ist es mir wichtig, dass es wieder welche gibt, die von unten nachziehen. Denn jede Schiedsrichterin, die jetzt von der Kreisliga in die Bezirksliga aufsteigt und noch in einem jungen Alter ist, die kann vielleicht irgendwann den Schritt packen. Aber deswegen muss sie erst mal schaffen, in diese Bereiche reinzukommen. Das heißt, in die Bezirksliga, dann den Sprung schaffen in die Herren-Landesliga. Mhm. Weil wir werden über die Herrenligen qualifiziert. Also den Sprung in die hohen Ligen im Frauenfußball, die schafft man nur, wenn man sich bei den Männern beweist. Und das ist auch richtig so.
Interessant. Wir nutzen meine Reichweite von mehreren 100.000 Menschen dazu, um den Aufruf zu starten. Mädels, meldet euch als SchiedsrichterInnen an. Mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber es gibt eine Französin, die tatsächlich auch im Männerbereich in Frankreich in der ersten Liga pfeift. Und ich glaube, die hat auch schon irgendwie Länderspiele bei den Herren an der Seite dann als Assistentin gemacht. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber tatsächlich ist das. Also jetzt, ich habe keine andere im Kopf. Bibiana Steinhaus war auch so eine. Und sie ist quasi jetzt die französische Bibiana Steinhaus, denn die deutsche Bibiana Steinhaus pfeift nicht mehr. Also von daher ist Handlungsbedarf. Wären wir doch noch kurz politisch. Sind es einfach zu wenige oder brauchst du vielleicht so auch was wie eine Quote? Also 50-50, glaube ich, da gibt es einfach zu wenige dafür. Aber könnte vielleicht eine andere Quote helfen, dass man sagt, keine Ahnung, 10% der Spiele oder 15%, so als Einstieg, kann man ja steigern. Ja? Glaubst du, sowas könnte helfen, eine Perspektive schaffen, eine Quote?
Also ich bin in vielen beruflichen Kontexten für eine Quote, gerade in Bereichen, wo es absolut notwendig ist, um erstmal Fakten zu schaffen und erstmal beweisen, den Frauen die Möglichkeit zu geben, zu beweisen, dass sie es können. Im Schiedsrichter-Business halte ich das jetzt nicht unbedingt für zielführend, weil wir auch schauen müssen, ist denn in der Region überhaupt jemand? Und wir haben es schon ab und zu jetzt heute gehabt. Es gilt halt das Leistungsprinzip bei uns umso mehr, gerade das, was wir in den 90 Minuten abrufen. Was mir wichtig ist, dass die Förderung von Schiedsrichterinnen besser läuft. Also, dass die enger begleitet werden. Weil Schiedsrichterinnen haben manchmal auch andere Probleme als jetzt die männlichen Spielleiter. Und da nehme ich mal ein Beispiel raus. Wenn eine junge Schiedsrichterin schon bei den Herren in der Kreisliga unterwegs ist und vielleicht gerade auf dem Sprung in die Bezirksliga, da haben wir gerade einige, dann ist der Sprung für die, in die Frauen liegen, gerade beim DFB auch gegeben. Das heißt, es kann sein, dass die Schiedsrichterin mal für die B-Junioren in der Bundesliga auch nominiert wird. Das ist so die Einstiegsliga. So, und die männlichen Kollegen in der Bezirksliga, die fahren halt in der Bezirksliga rum, haben nicht so die weiten Strecken, fahren mal als Assistent in der Landes- und Bayernliga mit. Das ist toll, aber die Schiedsrichter haben sofort weitere Strecken. Die müssen sofort zu einem Spiel in Saarbrücken, in Frankfurt, Wolfsburg, Potsdam und haben sofort einen deutlich höheren Aufwand, für aber einen ähnlichen Ertrag wie die männlichen Kollegen. Das heißt, da kommt sofort eine gewisse Doppelbelastung dazu. Und das ist so eine Schnittstelle, wo insbesondere ich auch daran arbeite, dass die ja, besser begleitet werden und besser auf diese Aufgaben auch vorbereitet werden und auch wissen, worauf sie sich dann einlassen. Und gerade in den Gruppen, das ist innerhalb des Schiedsrichter-Business, ist es halt wichtig, die Schiedsrichter an die Hand zu nehmen, denen die Möglichkeiten aufzuzeigen, aber eben auch, dass echt was geleistet werden muss, um den Sprung zu schaffen. Und da ist eine enge Verzahnung einfach notwendig. Und ich glaube, da haben wir einfach auch noch gutes Potenzial, in den nächsten Jahren da zu arbeiten. Aber ja, ich befürworte den Aufruf, werdet Schiedsrichterin, aber auch werdet Schiedsrichter. Wir brauchen genauso die männlichen Kollegen, um weiter möglichst viele Spiele besetzen zu können im Bayerischen Fußballverband. Das ist mir ganz wichtig. Aber es ist eben auch nicht ganz einfach. Man muss auch einstecken können und auch leistungsbereit sein.
Das ist, es sind ein paar Skills gefragt, die wichtig sind auf jeden Fall. Ich könnte im Prinzip ewig weiterreden, weil es ganz einfach Fußball ist und Schiedsrichter-Themen, Schiedsrichterinnen-Themen, spannend. Aber wir haben sehr viel besprochen. Was wäre dir ein wichtiger Punkt? Wir haben gesagt, okay, also Aufruf zum Mitmachen haben wir gesagt, Fairness hast du gesagt, Fairness gegenüber den SpielleiterInnen, ganz wichtiger Punkt. Gibt es noch einen dritten Punkt, der dir, jetzt hast du die Gelegenheit, vor ganz großem Publikum zu sagen, was ist dir noch der dritte wichtige Punkt?
Boah, das ist schwierig, weil Fairness ist mir einfach am allerwichtigsten, ja, dass wir einen guten Umgang auf dem Platz haben. Und nicht nur vor und nach dem Spiel, sondern auch in den 90 Minuten, dass ein Hinweis ist einfach, aber das habe ich heute, glaube ich, auch schon erwähnt, wir sind auch Teil des Fußballsports. Wir sind auch ein Team. Wir sind zu dritt oder zu viert unterwegs. Das macht unglaublich Spaß, auch nicht nur alleine auf dem Platz zu stehen, wie vielleicht in den unteren Ligen, sondern wenn man so zu einem Team zusammenschweißt. Und auch in meinem Fall, ich bin in der Frauenbundesliga in einem Team mit denselben zwei seit, ich glaube, 11, 12 Jahren. Das heißt, schon ewig und gefühlt immer. Und da entstehen Freundschaften. Und was ein Fußballteam bieten kann, klar, da kann man, wie sagt man so schön, man kann, man soll 11 Freunde oder 11 Freundinnen soll man sein. Bei uns sind es halt nur 3. Das ist ein bisschen weniger, aber auch das kann einem einfach viel geben. Und man darf auch nicht vergessen, neben dem Punkt Freundschaft und Zusammenhalt, was einem das Schiedsrichtersein bringt. Weil man ist permanent gefordert, man muss entscheidungsstark sein, man muss körperlich fit sein, aber man lernt eben auch ganz viel, weil man sofort eine Rückmeldung bekommt, war das jetzt richtig oder warst du sicher, warst du unsicher? Man lernt, man reift mit der Persönlichkeit unglaublich und bekommt tollen Input. Also es gibt wirklich fast weniger Gründe, nicht Schiedsrichterin zu werden. Also versucht es einfach. Und man muss einfach gucken, ob einem das Hobby liegt. Das liegt nicht jedem, aber viele Menschen in meinem Umfeld sind auch beruflich sehr erfolgreich, die auch Schiedsrichter sind und sagen, ich wäre im Job gar nicht das geworden, wenn ich nicht Schiedsrichter gewesen wäre.
Ja. Habe ich auch dort gehört, nicht tatsächlich.
Ja. So eine Schulung bekommen hätte.
Ja. Ja. Das habe ich explizit jetzt nicht von jemand aus dem Fußball, aber aus dem Handball, habe ich auch gehört von 2, 3 Leuten, die gesagt haben, das hat mir in anderen Bereichen sehr viel geholfen. Insofern, Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ja? Und wenn es dann noch richtig hilft, umso besser. Das war jetzt auf jeden Fall die flammende Motivationsrede, was ich meinte mit, wir können noch ewig weiterreden. Wir haben jetzt nicht über Regeländerungen gesprochen, die man überdenken könnte. Über VAR haben wir nicht. Also es gibt so viele Themen, die man über die, sagen wir, in irgendeiner Form die Krise des Fußballs, ja, wo ich finde, irgendwie ist da was passiert in den letzten 2, 3 Jahren, ja, haben wir alles nicht gemacht, machen wir beim nächsten Mal. Ich schlage einfach eine zweite Halbzeit vor oder Verlängerung, whatever, wenn die neue Saison wieder geht. Also ich finde es auf jeden Fall mal spannend, das nicht mit einem Spieler oder einer Spielerin zu besprechen, sondern quasi mit einer dritten Person, die ganz, ganz wichtig ist, damit dieses Spiel funktioniert. Ohne geht's nicht. Ohne Schiedsrichterin und ohne Schiedsrichter. Vielleicht, man versucht das, das finde ich auch spannend, vielleicht ganz am Schluss, im Jugendbereich so, dass die sich so selbst schießen. Ja? Ich glaube, das hat schon ganz gut geklappt. So, ich habe aber nur mit ganz wenigen Leuten darüber gesprochen, wo es einfach eben um so einen Fairness-Gedanken geht. Ja? Dass man nicht einfach dann irgendwie seinen Frust am schwarzen Mann oder der schwarzen Frau ablässt, ja? Sondern das entwickelt ja Respekt, wenn ich irgendwie mit dem Gegner das in Abstimmung, ja, wer kriegt denn jetzt den Freistoß, ja, dann merken die schon auch, das ist nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Und das schult ja auch Respekt für später. Also ich fand diesen Ansatz gut. Ich weiß gar nicht, wird der noch praktiziert?
Die Fairplay-Liga, ich glaube, das wird in den unteren Jugendligen auf jeden Fall noch praktiziert. Mhm. Aber auch da darf man nicht vergessen, da haben dann auch, mussten die Eltern erstmal wieder bisschen weggeschickt werden. Ne? Also das hat man am Anfang versucht und hat, glaube ich, nach kurzer Zeit beschlossen, nee, da muss so ein Sicherheitsradius eingehalten werden, dass die Eltern da nicht auf Spiel dann einwirken. Also auch die haben gemerkt, es ist gar nicht so einfach, sich rauszuhalten. Ja. Aber ich glaube, das ist eine gute Schule für junge Spieler und Spielerinnen, das einfach mal die andere Seite auch zu kennenzulernen.
Macht man ja am Bolzplatz auch, ne, wenn man so irgendwie freizeitmäßig kickt, wilde Liga, das geht ja auch. Also wie gesagt, das geht oft mit sehr gutem Respekt und schult das Auge, das Verständnis für das, was du tust, nämlich Schiedsrichterin sein. Ich danke dir ganz herzlich für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich freue mich tatsächlich schon auf ein hoffentlich hier stattfindendes zweites nächstes Mal und dann besprechen wir die restlichen Themen alle durch. Ja,
ja, vielen Dank. Also Dirk, eine tolle Plattform und mir hat es auch richtig Spaß gemacht, mal die SchiedsrichterInnen-Themen auch mal anders ein bisschen darzustellen und im Gespräch. Also richtig toll hier.
Sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Ich danke dir.